Das war Patti Smith mit «People Have the Power». Das Stück, das ihr vorher gehört habt, in den letzten 3-4 Stunden dieser Sendung, sind alle von der Hazel O'Connor, von der Platte «Breaking Glass» oder von der Laurie Anderson gewesen. Ihr hört immer noch Radio Lora auf 104,5 MHz. Und zwar eine Sendung von der Hälfte vom Äther über den Kongress, der im Herbst 1988 in Frankfurt stattgefunden hat. Ein Frauenkongress gegen Gen- und Reproduktionstechnologie. Ihr hört eine Sendung, die Frauen vom Radio Dreieckland in Freiburg im Breisgau zusammengestellt haben. Die erste Hälfte von dieser Sendung ist vorbei. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Er heisst «Die Industrialisierung der Reproduktion».
Wir verwenden dabei einen Vortrag von Gina Correa, der Autorin der Muttermaschine. Das Buch ist die Muttermaschine. Den Vortrag hat sie auf dem zweiten internationalen Kongress Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, der vom 28. bis 30. Oktober 1988 in Frankfurt stattgefunden hat, gehalten. Wir haben uns eigentlich darauf beschränkt, den Vortrag von Gina Correa ein bisschen durchzustrukturieren. Wir fanden es ganz wichtig, euch diesen Vortrag so einzuspielen, wie es ihn gehalten hat, weil das ganze, also die ganze Thematik, auf die sie sich bezieht, durch die vielen Beispiele und Erfahrungen, die sie mit einbringt, besonders gut deutlich wird.
Und ich glaube, dass die Industrialisierung der Reproduktion fängt an mit dem Geburt. Die Geburt wurde von dem Platz der Frau zu der Arbeitsplatz der Arzt gebracht, der Spital, der Krankenhaus. Und dann war die Geburt auf einem Fließband gesetzt. Zunächst einmal mit Drogen, die benutzt würden, damit das Geburt früher anfangen, als es eigentlich sollte. Und das war eigentlich etwas, und ist eigentlich etwas wirklich gewaltsam für die Frau, weil die Schmerzen kommen viel schneller, als sie eigentlich kommen sollte. Aber das macht das Geburt mehr effizient. Man weiß mit mehr Genauigkeit, wann das Geburt passieren wird. Und jetzt haben wir eine skandalose Rate von Kaiserschnitten in den Vereinigten Staaten. In einigen Hospitalen, in einigen Krankenhäusern, die Hälfte der Frauen haben ihre Babys mit Kaiserschnitt. In allgemein die Rate ist ungefähr 18%, und das ist ein Skandal. In den 1950 vielen Frauen haben zu einer populären Frauenzeitschrift geschrieben, um zu beschreiben, wie sie das Geburt auf dem Fließband ihr Leben haben. Und das war, weil eine Krankenschwester hat einen Brief an diesen Zeitschrift geschrieben, und sie hat gesagt, dass sie könnte nicht mehr die Folter in der Krankenhaus leiden, die Folter, wo die Frauen die Kinder geboren haben. Und es gab Hunderten von Briefen von Frauen, die Briefen geschrieben haben und ihre Erlebnisse beschrieben haben. Und ich habe diese Briefen mehrere Male gelesen und kann sie nie gelesen, ohne zu weinen, weil sie beschreiben wirklich Folter. Und ich zitiere nur von einem Brief. Eine Frau aus dem Bundesstaat Ohio schreibt: Frauen werden wie Schafe durch ein Entbindungsfließband getrieben, narkotisiert und auf Tische gebunden, während ihre Babys durch Zangengeburt zur Welt gebracht werden. Geburtshelfer sind heutzutage Geschäftsmänner, die Babyfabriken leiten. Das Hauptziel des Systems der Geburtenfabriken ist Effizienz. Die Frauen sollen am liebsten ihre Babys zur Welt bringen zwischen 8 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags. Und das ist eigentlich ein Konzept auf Englisch, das heißt Daylight Obstetrics oder Entbindung bei Tageslicht. Und das ist ein echter Konzept. Und einige Ärzte haben das rechtfertigt. Sie haben gesagt, dass es besser ist, dass man zwingt die Frauen, die Babys zu haben zwischen diesen Stunden, weil es gibt mehrere Personal am Krankenhaus während dieser Stunden und alles wird sicherer für die Frau sein.
Contact with love or partition. What a waste. Gina Correa stellt also das Ende des Reproduktionsvorgangs, nämlich die Geburt, an den Anfang ihrer Ausführungen. Sie beschreibt die Geburtsindustrie, die sich wie jede industrielle Produktion nach dem Primat der Effektivitätssteigerung organisiert. Im Folgenden geht sie zurück in diesem Reproduktionsprozess zur Empfängnis und sogar noch einen Schritt weiter.
Jetzt nicht nur die Geburt, sondern sogar die Empfängnis von Kindern wird industrialisiert, industriell nutzbar und wirtschaftlicher gemacht. Und dies bedingt, dass die Ovulation oder Eiausstoßung gesteuert werden kann. Ohne externe Einflussnahme ovulieren Frauen zu einer Zeit, die den Eingriffen ungelegen kommt, so wie Mäuse zum Beispiel. Robert Edwards, einer der Laborväter der ersten Retortenbabys, traf schon sehr früh in seiner Laufbahn auf dieses Problem. Er musste Nachschichten einlegen, da sich die Mäuse beim Ovulieren nicht an seine Dienstzeiten hielten. Dieses störte sein gesellschaftliches Leben und ärgerte ihn. Da fiel ihm ein, dass die Eierstocker der Mäuse vielleicht überredet werden könnte, ihre Eier während der offiziellen Arbeitszeit abzustoßen, also zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, und zwar mit Hilfe eines speziell dafür hergestellten Hormonenpräparats. Und er injizierte den Mäusen die Hormone und errichtete damit, was er Auftragsovulation nannte. Und im letzten Jahr haben die neuen Industrieunternehmer Verkehrung für die Auftragsovulation von Frauen getroffen. Im Juni 1987 wurde verlautbart, dass eine neue Methode es ermöglicht, In-vitro-Befruchtungsprogramme so einzurichten, dass Eier an Samstag nur selten und an Sonntagen niemals abgefangen werden müssen. Die Verlautbarung wurde von Dr. J.R. Zuhn und seinen Mitarbeitern in dem EVB-Zentrum in Badeloc in Paris gemacht. Bei herkömmlicher Eierstockstimulation mussten 27% der am EVB-Zentrum zwischen 83 und 86 abgefangenen Eier am Wochenende gewonnen werden. Aber mit der neuen Methode für ein sorgenfreies Wochenende ovulierten fast alle Frauen zwischen Montag und Freitag. Nur 3 der 124 Frauen ovulierten am Samstag, keiner an einem Sonntag. Und wieder mal, ich möchte mich sehr kurz sein, aber sogar diese Methode von Effizienz reicht nicht. Das ist nicht effizient genug, weil die Frauen nur für eine sehr kurze Zeit fruchtbar sind mit der Ovulierung, nur 3 Stunden in den Monat. Aber wenn man ein Stück der Eierstock in dem Labor hätte, könnte man die Eier kriegen in jeder Zeit. Es muss nicht sein, wenn eine Frau ovuliert. Die Eier werden fruchtbar zu jeder Zeit. Und es gibt Arbeit in diesem Bereich. Es gibt Ärzte, die arbeiten daraus, dass sie ein Stück von dem Eierstock aus dem Frau nehmen kann und dann können sie die Eier in dem Labor reifen und dann können sie die Eier haben, wenn sie wollen. Und dann brauchen sie die vielen Frauen nur, um ihre Eier zu kriegen. Und es gibt viel mehr Einzelheiten über diese Industrialisierung von Reproduktion in den Vortrag selbst, aber ich möchte lieber, dass wir Zeit haben für die Diskussion. Was ich tun möchte, ich möchte nur erwähnen, dass es gibt jetzt ein neues Konzept In den letzten 2 Jahren in einer Zeitschrift für Ärzte habe ich vielen Artikel über dieses neue Konzept gelesen. Und dieses Konzept ist präkonzeptive Beratung. Und das heißt, dass man, wenn man denkt, dass man, man will schwanger sein, man soll nicht einfach versuchen, schwanger zu werden. Man soll zuerst eine Verabredung mit einem Arzt machen. Und, und ihr müsst Beratung geben über, sagen würde, du musst deine Temperatur jeden Tag messen und wir müssen herausfinden, wann die richtige Zeit ist für dich, dass du versuchst, schwanger zu werden. Und er wird nachfragen über die genetische Geschichte ihrer Familie, ob zu sehen, ob sie vielleicht die gespendete Eier braucht. Und das ist die Kontrolle über Reproduktion und über die Schwangerschaft geht immer, näher zu dem Anfang.
I'm
Gina Correa beschreibt, wie die Kontrolle über den Reproduktionsvorgang, von dessen Ende, der Geburt, immer weiter ausgedehnt wird, bis hin zu den Anfängen, ja sogar noch davor, bis vor die Schwangerschaft. Nach der Industrialisierung der Geburt in den Babyfabriken wurde die Empfängnis den kapitalistischen Maßstäben unterworfen. Ovuliert wird nun nach der Stechuhr, am besten wochentags zwischen 8 und 17 Uhr. Doch auch das ist noch nicht effizient genug. Forscher sind noch dabei, Methoden zu entwickeln, mit denen das Ei im Labor zur Reifung gebracht werden kann. Die Erforschung, Erprobung und Anwendung dieser Möglichkeiten läuft parallel zu der Vorverlagerung der Qualitätskontrolle vor den Zeitpunkt der Befruchtung. Schon vor der Empfängnis sollen sich die Frauen ärztlich beraten, und zwar nicht nur die Unfruchtbaren. Die ärztliche Überwachung wird auf alle Frauen ausgedehnt. Die neuen Reproduktionstechnologien lassen sich in Kombination miteinander zu einer höchst effizienten Kinderproduktion nach gewünschten Kriterien benutzen. Das wird vor allem in der Leihmütterindustrie deutlich. Im Folgenden bringt Gina Correa einige Beispiele dieser Kombination verschiedener Reproduktionstechniken. Auf der Mitte ungefähr wechselt die Stimme, die Sprecherin, da braucht ihr euch nicht zu wundern. Gina Correa war so müde, dass sie in Englisch weitergesprochen hat und wir spielen nur die deutsche Übersetzung, also die Stimme ihrer Übersetzerin ein.
Ja, nur ein Punkt mehr. Und ich möchte ein bisschen sagen über die Tatsache, dass die verschiedenen Reproduktionstechnologien sind mehr und mehr zusammen miteinander benutzt. Und das kann man sehr klar in die Leihmutterindustrie sehen. Und die Frauen in die Leihmutterindustrie sind wirklich lebendige Laboratorien für die neuen Reproduktionstechnologien. Und ich gebe einige Beispiele von den Frauen, die ich kenne. Und die erste ist Patty Foster. Und das war Leihmutterschaft kombiniert mit geschlechtlicher Vorherbestimmung. Und Fosters Samenspender ordnete an, dass sein Samen in männliche und weibliche Samenzellen getrennt und Foster nur mit männlichen Samenzellen befruchtet werde. Er wollte nicht irgendein Kind, sondern einen Sohn. Und jetzt Lori Yates. Das war Leihmutterschaft in Verbindung mit Superovulation, eine Verfahren, das bei In-vitro-Befruchtungsprogrammen verwendet und zunehmend ausgebaut wird. Lori Yates würde, und ich glaube, dass Sie wissen, was Superovulation ist. Wissen Sie? Nein? Mit Superovulation, Sie wissen, was Ovulation ist. Superovulation. Gewöhnlich mit kleiner Ovulation, normaler Ovulation, nur ein Ei oder vielleicht zwei Eier reifen in die Eierstock der Frauen. Mit Superovulation, die Ärzte geben viele stärker Hormone zu den Frauen, damit die Eierstöcke gezwungen werden, vielen Eier zu produzieren. So, es könnte 6 Eier reifen oder 10 oder manchmal 20 Eier könnte reifen. Die Eier kann sehr groß, die Eierstöcke können plötzlich sehr groß sein. Das ist eine Gefahr natürlich für die Frauen. Und so, das ist Superovulation, das ist artificial und die Eierstock wird gezwungen, mehrere Eier zu reifen. Lori Yates war eine fruchtbare Frau. und sie wird nicht schwanger schnell genug. Und es war, die Prozess war nicht effizient genug mit ihr. Und so, die Ärzte haben ihr super ovuliert. Und dann ist es leichter, die artifizielle Insemination zu machen. Man weiß genau, wann sie ovuliert. Und das wird zunehmend mit der Leihmutter benutzt. Obwohl die Leihmutter fruchtbar sind, sie werden super ovuliert. Als ich Lori jetzt fragte, ob sie irgendein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der Superovulation gehabt hätte, antwortete sie, ihr, der Arzt, sagte mir, wir werden ihnen so und so viel geben. Er hat mich nicht gefragt. Und ein paar Beispiele mehr und dann Schluss. Sharon Barth, Leihmutterschaft mit In-vitro-Befruchtung. Einer unfruchtbaren Frau würde ein Ei entnommen, im Laboratorium mit dem Samen des Garten der Frau befruchtet und dann in die Gebärmutter von Sharon Barth eingepflanzt. Sie trug das Kind brachte es zur Welt und übergab es dann dem Ehepaar. Der Grund, dass sie nachdem sie im Rahmen eines, der Grund, warum die unfruchtbare Frau keine Gebärmutter mehr hatte, war der, dass sie, nachdem sie im Rahmen eines In-vitro-Befruchtungsprogramms in England schwanger geworden war, das Baby während der Schwangerschaft verloren hat und ihr die Gebärmutter entfernt werden musste. Und ein letztes Beispiel, Alejandro Muñez, Leihmutterschaft kombiniert mit Embryospulung. Muñez, eine 21-jährige Mexikanerin mit geringer Bildung und ohne Englischkenntnisse, würde illegal über die amerikanische Grenze geschleust, um für einen Mann in Kalifornien ein Kind zu produzieren. Es würde ihr gesagt, dass sie künstlich befruchtet würde und nach 3 Wochen der Embryo aus ihr ausgewaschen und in die Gebärmutter der Frau eines anderen Mannes eingepflanzt würde. Sie kannte diese Methode und wusste, dass sie auf Farmen in der Nähe ihres Wohnorts in Mexiko bei Kuhen angewandt würde. Und nebenbei, die Männer, die diese Verfahren für Frauen jetzt entwickeln, haben 7 Jahre auf Kuhen gearbeitet. Und dann war es Zeit, es auf Frauen zu benutzen. Nach mehreren Wochen Schwangerschaft würde ihr mitgeteilt, dass das Verfahren nicht durchgeführt werden könne und und sie das Kind austragen müsse. Den Aussagen von Muñoz und ihrer Cousine zufolge würde sie im Haus des Ehepaares festgehalten und während des Großteils der Schwangerschaft war es ihr nicht gestattet, das Haus auch nur für Spaziergänge zu verlassen, da die Frau des Mannes beabsichtigte, das Baby als ihr eigenes auszugeben. Und wenn sie die Familie ihres Gartens besuchte, die Ehefrau, trug sie über einem kleinen Poster Umstandskleidung. Muñoz, die vorgehabt hätte, nur einige Wochen für einen ihrer Meinung nach geringen Eingriff im Lande zu bleiben, musste letztendlich eine schwierige Operation über sich ergeben lassen, das heißt eine Kaiserschnitt. Es würde ihr dafür $1,500 angeboten, eine Summe, die wesentlich niedriger war als das Erfolgshonorar von $10,000, das im Allgemeinen weißen Anglo-Amerikanerinnen angeboten wird. Und die Cousine hat mir gesagt, dass sie sagte zu diesem Mann, aber hier in den Vereinigten Staaten kriegen die Frauen $10,000. Und er hat geantwortet, ja, aber für $10,000, ich könnte eine intelligente Frau gehabt hätte.
all the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall.
In der Leihmütterindustrie werden die Frauen auf ein Stück reproduktives Fleisch reduziert. Die Kombination der Leihmutterschaft mit Geschlechtsselektion, Superovulation, Embryoausspülung, In-vitro-Fertilisation und anderen Methoden der Reproduktionstechnologie soll gewährleisten, dass die Auftraggeber für ihr Geld genau das Produkt erhalten, das sie wünschen. Die Reproduktion wird zur Produktion.
Ich würde alles erinnern, aber was sie versucht zu sagen, ist, dass also EWF war ganz vom Anfang an nicht nur so eine rein medizinische Sache, aber schon immer eine Industrie. Sie zum Beispiel hat sich angegeben als unfruchtbare Frau, sodass sie die Werbungen in der Post bekommt. Und sie sagt, die Werbungen sind, wie heißt Public Relations? Public Relations, also die Werbungen sind ganz geschickt gemacht. Also sie haben Public Relations Angestellte, die also forschen, wie man das geschickt hinschreiben kann, um Leute zu interessieren. Ein Beispiel ist, sie haben entschieden, dass es sehr gut in den Zeitungen und in den Nachrichten aussehen würde, wenn sie eine Party machen würde für alle die Reagenzglasbabys. Und da haben sie alle die Babys eingeladen und die Eltern und haben das fotografiert und genau zur Zeit, sodass es auf den Abendsnachrichten auf der Tagesschau erscheinen würde. Also total Public Relations, nicht Medizin. Und sie sagt auch natürlich, die Industrie will jetzt nicht nur an die unfruchtbaren Frauen sprechen, weil das zu klein ist, da können sie nicht genug Geld verdienen. Jetzt wollen sie auch fruchtbare Frauen interessieren an das Geschäft. Und daher, also das haben sie auch jetzt gemacht und da sind mehr Kandidaten für EVF, die eigentlich fruchtbar sind, aber die überzeugt wurden, dass es besser wäre durch IVF.
Nicht nur, dass es besser wäre, sie sind da, weil ihre Männer eine niedrige Zahl von Spermen haben. Und so In-vitro-Befruchtung wäre auf die Frauen benutzt. Und sie haben jetzt den Konzept von den sterilen Ehepaar. Eine Frau kann nicht allein sein, sie ist ein Hefter dieser sterile Ehepaar. Und, aber die Behandlung geht auf diese Hefter.
Aber nicht nur die Behandlung an sich wird allein an den Frauen vorgenommen, auch die Komplikationen gehen allein zu Lasten der Frauen. Sie haben das Risiko zu tragen. Die Reproduktionsindustrie ist natürlich nicht daran interessiert, dass über Misserfolge berichtet wird. Eine Erfolgsmeldung jagt die andere. Der Rest wird einfach verschwiegen. Auch oder gerade dann, wenn Frauen, die an Programmen teilnehmen, sterben.
Sie weiß, dass in Israel, in Spanien, da waren je ein Tod, in Australien sind zwei Frauen gestorben und sie hat gehört, dass vielleicht mehrere in Frankreich gestorben sind, aber da ist sie nicht ganz sicher, das ist kein Beweis. Sie hat mit einer spanischen Technodoc gesprochen und die hatte nur von zwei gehört, also die ist Ärztin in diesem Fach und sie hatte nur von zwei Toten gehört. Und sie hat gefragt, wo kann ich jedenfalls mehr Informationen über diese zwei bekommen? Wo wird das veröffentlicht? Wo ist da ein Bericht? Und die Ärztin sagte, da ist keins. Jede kleine Veränderung in der Mischung von den Hormonen, die benutzt wird, das wird veröffentlicht.
Das sagt die Ärztin.
Also jede kleine Detail mit IVF, also den Techniken, das wissen alle Ärzte sofort, also überall in der Welt. Ah, ein bisschen mehr von diesen Hormonen oder sowas. Aber der Tod von einer Frau, das nicht. Das wird nicht veröffentlicht. Und sie sagte, die Ärztin sagte, ich glaube, es ist eine Frage von medizinischen Ethik. Ich glaube, je weniger man, sag das nochmal auf Englisch.
Ja, es Medical Ethics heißt, medizinische Ethik heißt, man muss schweigen über was man nicht gut erklären kann.
Die Reproduktion steckt in einem Industrialisierungsprozess auf dem Weg zu einem Supermarkt, wo Firmen verschiedene reproduktive Serviceleistungen bieten. Geschlechtsbestimmung, Leihmutterschaft, In-vitro-Fertilisation. Der Industrialisierungsprozess erfordert dann, dass Qualitätskontrolle über den Embryo praktiziert wird. Geschlecht, Erbkrankheiten und so weiter. Über das Ausspülen von Embryonen aus der Gebärmutter und das Einfrieren von Föten eröffnen sich mannigfaltige Perspektiven für die Pharmakraten, sowohl zur optimalen Kontrolle als auch in die Eingriffsmöglichkeit, zum Beispiel bei der Wiedereinpflanzung von Föten bei sterilisierten Frauen. Unter diesen Machbarkeitsvisionen werden die meisten Frauen zu Kandidatinnen für die IVF, nicht nur die unfruchtbaren. Frauen würden routinemäßig sterilisiert, Pharmakraten stellen den Embryo her und nutzen den Frauenkörper als Rohmaterial für diesen Prozess. Wir spielen jetzt nochmal Musik, danach bringen wir Literaturhinweise zu dem Thema. Und wenn Frauen Lust haben, können sie ja jetzt einen Bleistift holen und es dann aufschreiben. Wir kommen jetzt also zur Literatur und die Bücher und Zeitschriften, die wir vorstellen, sind alles ist alles eine einführende Lektüre und zwar von Frauen geschrieben zu Gen- und Reproduktionstechnologien, Humangenetik und Behinderung. Ja, zum Ersten.
Ah ja, das Erste war von Rita Arditi, Renate Duelli-Klein, Shirley Minden, Herausgeberin Retortenmütter heißt das Buch und ist 1985 in Rheinbeck, Hamburg erschienen.
Das zweite ist eine Zeitschrift, Clio heißt die, das ist die Nummer 25, 1986 erschienen, herausgegeben vom Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin. Es geht da um vorgeburtliche Diagnostik, humangenetische Beratung, Gentherapie, Geschlechtswahl, Übersicht der Untersuchungsmethoden.
Das dritte Buch ist eins, das wahrscheinlich viele von euch kennen werden, von Gina Correa, Muttermaschine, Reproduktionstechnologien, der Titel von der künstlichen Befruchtung zur künstlichen Gebärmutter. Erschienen 1985 in Berlin.
Das nächste ist eine Dokumentation zum Kongress Frauen gegen Gentechnik und Reproduktionstechnik. Veröffentlicht wurde das in 1986 in Köln. Das war der Kongress, der 1985 stattgefunden hat. Jetzt im Oktober hat ja wieder ein Kongress stattgefunden, diesmal in Frankfurt. Und dazu wird es wohl demnächst auch wieder eine Dokumentation geben.
So Göttin will. Was war das nächste? Moment, genau. Claudia Roth, Herausgeberin, Genzeit heißt das Buch. Die Industrialisierung von Pflanze, Tier und Mensch. Das befasst sich mit den Entwicklungen in der Schweiz. 1987 in Zürich erschienen.
Als nächstes das Buch Reproduktionsmedizin, die Enteignung der weiblichen Natur. Herausgegeben von Gabi Zipfel, 1987 in Hamburg.
Wir sind damit am Ende der heutigen Sendung angelangt. Eine Sendung, die Frauen aus Freiburg im Breisgau für das Radio Dreieckland gemacht haben über Reproduktionstechnologien und die Industrialisierung der Fortpflanzung. Zu den Bücherhinweisen, die ihr am Schluss noch gehört habt, kann ich vielleicht noch anfügen, dass ihr die selbstverständlich alle im Frauenbuchladen in Zürich bekommt. Der ist an der Gerechtigkeitsgasse hinter dem Bahnhof Selnau. Ciao miteinander.